Gott ist selbst auf diese Erde gekommen und ist für uns Menschen gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen. Das ist unverdient. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es unverdient für uns. Wir sind eigentlich, ist die Bibel relativ klar, die Konsequenz von Sünde ist Tod. Und doch sind wir nicht am Kreuz. Und doch leben wir sind lebendig. Das ist unverdient. Und es ist unverdient eigentlich Jesus gegenüber. Was er da am Kreuz gemacht hat und die Tortur, die er durchlaufen hat, bis er da hingekommen war, war ganz bestimmt unverdient. Er wurde angeklagt, ihm wurde vorgeworfen, König der Juden zu sein und die Herrschaft im Kaiserreich anzugreifen. Es gab Falschaussagen über ihn. Menschen, die bestochen worden sind oder es einfach nur freiwillig gemacht haben, weil sie keine Lust mehr auf ihn hatten. Er hatte richtige Feinde, die ihn ungerecht und unverdient anklagten. Zum Tod, zum Hochverrat. Und dann gab es einen Mann, Pilatus, der wusste, dass er unschuldig war und dann aber noch nicht mal sich traute, irgendwie die Entscheidung zu treffen, es dem Volk überließ, die ihn dann schuldig sprachen. Die ihn auspeitschten, eine Dornenkrone aufsetzten, verspotteten und dann ans Kreuz führten. Verstehen kann man das wohl nicht. Es ist wohl der unverdienteste Freispruch aller Zeiten und die unverdienteste Verurteilung aller Zeiten. Aber warum musste er sterben? Warum hat das Volk sich für ihn entschieden und nicht für Barabbas? Um dieser Frage nochmal kurz nachzugehen, gucken wir uns nochmal die drei Charaktere an. Jesus, Barabbas und Pilatus. Wer war Jesus? Für uns scheint es vielleicht irgendwie klar, aber lasst uns mal kurz die Perspektive einnehmen, danke, von dem Volk und von Pilatus. Was wussten sie über ihn? Sie wussten, ein Mann Anfang 30, Jude, der als Lehrer bezeichnet wurde, Rabbi, und der die letzten Jahre umhergereist war und predigte. Sie wussten, dass er nicht besonders reich war und dass er aber viele Wunder vollbracht hatte. Sie hatten gehört von Menschen, von Leprakranken, von Blinden, von Blutkrankungen, von allen möglichen Dingen, wovon Menschen geheilt worden sind. Und dann hatte er etwas Komisches an sich, er sprach immer in Gleichnissen. Geschichten, die nicht jeder unbedingt immer verstand, aber die immer irgendwie eine Message hatten, die Menschen bewegten oder auch hinterfragten, aber sie auf jeden Fall ins Grübeln brachten. Und er hat auch viele unterschiedliche Aussagen getan, die etwas kontrovers waren und manchmal auch irgendwie ihm vielleicht so ein bisschen komischen Kauz für viele gemacht haben. Er war populär, zog aber in beide Richtungen. Es gab eine Menschenmenge, die ihm immer überall hin folgte. Die Häuser platzten manchmal aus den Nähten. Und es gab diese 12 Jünger und unterschiedliche Menschen, die ihm konstant folgten. Aber es gab auch Menschen, die ihn hassten. Und das waren nicht unwesentliche Menschen, weil es waren Menschen in hohen Positionen, in der Religion und in der Politik, die ganz bewusst auch ihn vernichten wollten. Ich frage mich, was Pilatus durch den Kopf ging und ob ihm diese Dinge durch den Kopf gingen, als er vor Barabbas und Jesus steht. Aber egal, was er genau in ihm, seinem Kopf war, ich glaube, ihm war klar, dass Jesus Christus nicht unbedingt eine Gefährdung für die Menschheit darstellte. Dass er nie zur Gewalt aufgerufen hat oder selber gewalttätig war. Ganz im Gegenteil zu dem zweiten Mann in der Geschichte, zu Barabbas. Wer war Barabbas? In der Bibel, da kommt er selbst überhaupt nicht zu Wort, aber alle vier Evangelien reden über ihn und in der Apostelgeschichte wird er auch nochmal genannt. Insgesamt verschwendet die Bibel 38 Verse, um über Barabbas zu sprechen. Warum? Wir wissen nichts über seine Familie, seinen Ehestand und auch nicht über sein Alter. Aber wir wissen, was er getan hat. Wir wissen, was ihn schuldig gemacht hat. Im Theaterstück wurde es schon gesagt, Rebell, Mörder, Anführer eines Aufstandes. Aber wir wollen noch mal in die Bibel gucken. Das ist nämlich unsere wirkliche Grundlage. Und da sagt Matthäus, er ist ein berüchtigter Gefangener. Markus beschreibt, dass er zusammen mit anderen Mitaufrührern im Gefängnis saß, welche dort alle wegen Mordes angeklagt waren. Lukas sagt, er saß im Gefängnis für Revolte und Mord. Und Johannes fügt dann am Ende noch hinzu, dass er Teil einer Rebellion war, eines Aufstandes. Und Paulus beschreibt ihn später in der Apostelgeschichte dann nochmal als Mörder. Ein blutrünstiger Verbrecher. Und wenn wir Matthäus glauben, auch ein berüchtigter. Einer, der bekannt war. Lasst uns kurz mal überlegen, welche Verbrecher wir kennen. Das sind die ganz schlimmen. Das sind die ganz, ganz großen. Die Terroristen, die Anführer, genauso wie Barabbas. Leute, die wirklich Dinge bewegen und zwar im Bösen. Und genau so einer war Barabbas. Deswegen scheint es mir einfach unglaublich unlogisch, warum das Volk in diesem Vergleich Barabbas gewählt hat. Es macht keinen Sinn. Wer möchte, dass so ein Mann wieder freigelassen werde? Wer von euch würde wollen, dass so ein Mann wieder deinen Kindern begegnen kann? Niemand, auf keinen Fall. Und ich möchte auch nicht, dass er rumrennt und wieder so schnell wie möglich, so wie Leitertypen es können, eine Menge um sich sammelt und neue Pläne schmiedet und wieder Gewalt Menschen antut. Wenn wir uns angucken, welche unterschiedlichen Begründungen es gibt, warum die Menge Barabbas gewählt hat, dann gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein religionswissenschaftlicher Ansatz hebt besonders die Macht der Feinde hervor. Dafür kann man viele Artikel lesen, weil dort in der Bibel mehrmals beschrieben ist, dass diese Menschen, die auch diese Anklagen gemacht haben, bewusst in der Menge waren und die Menge sozusagen aufriefen, für Barabbas zu stimmen. In Matthäus 27,20 steht: Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Oder in Markus wird beschrieben, die Hohepriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Es wird also beschrieben, dass sie sich platzierten in der Menge und laut rufen und Leute überredeten. Und psychologisch wird dann erklärt in diesen Artikeln, dass ein Synergieeffekt entsteht und dass die Menge dann ruft Barabbas. Was wir auch verstehen müssen, damals war das irgendwie auch Entertainment und Fun. Das können wir heute nicht ganz so nachvollziehen, aber wenn wir uns Neo und auch die anderen Geschichten aus der Zeit, auch was alles im Kolosseum geschah, ansieht, dann macht es ein bisschen mehr Sinn. Für die war das irgendwie auch was Dynamisches, was irgendwie mit Entertainment auch zu tun hatte. Jetzt kann man diesem Religionsansatz folgen und sagen, okay, da sehen wir, warum das so war. Oder wir können auch eine andere Perspektive einnehmen. Eine, für die ich heute plädieren will und die, ich glaube, sehr viel wichtiger ist als jede psychologische Erklärung, was da jetzt genau passiert ist. Um mit den Worten des Theaterstückes zu sprechen, kann es sein, dass es einen Gott gibt mit einer Liebe so skandalös, so weit, so tief, so gewaltig, so hoch und so weitreichend, so einladend und so allumfassend, dass er sich bewusst entschied, seinen eigenen Sohn zu geben, für dich, für mich, für Barabbas. Es gibt eine, ja, ich glaube, die Wahrheit ist, dass Gott wusste, was er tat und dass Jesus wusste, worauf er sich einließ. Die beiden hatten zusammen den Plan im Himmel geschmiedet und deswegen griffen sie auch nicht ein, als die Menge Barabbas wählte. Deswegen blieb Jesus stillschweigend stehen. Denn er wusste, dass der Vater Jesus wie Barabbas behandeln musste, damit er Barabbas wie Jesus behandeln kann. Nochmal, Jesus wusste, dass der Vater Jesus wie Barabbas behandeln musste, damit er Barabbas wie Jesus behandeln kann. Es gibt eine interessante Beobachtung, die ich teile und ich kann die jetzt nicht theologisch komplett fundieren, aber sie berührt mein Herz und ich glaube, dass da Wahrheit drin steckt und deswegen erzähle ich es euch jetzt einfach mal. Der Name Barabbas kann man auseinandernehmen zu Bar und Abba oder Abbas. Und was es dann ergibt, ist, die Bedeutung des Namens ist Sohn des Vaters. Und ich finde das sehr, sehr bewegend. Weil für mich ist irgendwie der Vater, der da steht, kurz vor der Kreuzigung und der sieht Jesus und der sieht Barabbas und ich glaube, er sah seine zwei Söhne. Und das ist der verlorene Sohn, der irgendwie total mich anspringt. Und wo ich das Gefühl habe, dass Gott gesagt hat oder sagt, ich bin bereit, den einen zu opfern, um die anderen die Möglichkeit zu geben, zu mir zu kommen. Ich bin bereit, das zu tun, damit du kommen kannst. Und er hat bewusst Barabbas, den schlimmsten, allerschlimmsten Verbrecher, diesen Raum gegeben, auch in der Bibel, und beschreibt ihn so viel, weil die Einladung für jeden ist. Und er wollte das klar machen. Die kleinen Sünden und die großen Sünden. Es gibt eine Einladung, die gilt an dich. Der Vater hat Interesse an dir. Meine Liebe, die gilt für jeden. Demnach ist dann Barabbas ein Zeichen, ein Symbol für uns alle. Und dann gilt nämlich die Einladung für alle. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, ja, dem wird aufgetan. Ja, das ist unverdient. Aber ja, das ist Jesus. Unsere menschliche Natur sagt uns immer wieder, dass wir was tun müssen, uns um diese Liebe zu verdienen. Weil wenn wir merken, wie groß, wie herrlich, wie heilig Gott ist, dann merken wir auch schnell, wie sündig und wie klein und dass wir halt irgendwie Geschöpfe sind und da halt ein Schöpfer ist. Und das macht was mit uns. Und das ist nicht immer einfach. Wir wollen unserem Gott gefallen, ihm Freude machen, fangen an zu dienen, uns zu engagieren, wollen besonders viel beten, besonders lange intensiv, versuchen zu fasten oder besonders viel die Bibel zu lesen. Und wenn das aus der richtigen Motivation kommt, dann ist das fantastisch. Das ist genau das, was passieren soll. Aber es darf nicht aus Furcht kommen. Und es darf nicht kommen aus einer Haltung von, ich muss mich jetzt, weil mein Gott. Weil was passiert dann? Dann distanziere ich mich. Und das ist die größte Waffe des Feindes. Er versucht immer, uns auf Distanz zu Jesus zu bringen. Und das ist auch einer seiner mächtigsten Dinge, uns Lügen reinzusetzen, dass wir perfekt sein müssen, dass wir es geschafft haben müssen, dass wir äußerlich perfekt aussehen müssen und dastehen können und dann können wir uns nähern. Dann können wir Positionen in der Gemeinde annehmen, dann können wir auch zu dem Gebetskreis gehen, dann können wir mutig vorangehen. Aber solange ich dann mit meinen Sünden, die ich vielleicht gestern begangen habe, aber heute noch nicht vor Gott Buße getan habe, dann sollte ich nicht nach vorne gehen. Dann doch lieber nicht. Und das ist Lüge und das ist Distanz. Der Feind bombardiert uns mit allen möglichen Lügen. Da das Ziel ist immer das Gleiche, dass wir uns von dem Vater distanzieren und dass wir mehr auf uns schauen als auf ihn. Ich will dir heute eine riesengroße Ermutigung aussprechen. Du darfst sein mit deinen Schwächen, mit deinen Fehlern und auch mit deinen Sünden. Es ist okay. Gott ist da. Er ist nicht zu groß für unser Versagen. Auch für unser Versagen, was immer wieder und wieder passiert, wo wir uns nicht losreißen können. Ich glaube, es ist einer der größten Künste und es hat mich total berührt, dass ihr vorhin diese Krone gemacht habt, weil es auch ein Punkt ist, den ich gerne sagen will, ist, du darfst sein, du darfst dich mit dir selbst versöhnen. In dem Moment, wo wir uns nicht mit uns selbst versöhnen, schauen wir immer auf uns und bleiben hier und können nur nicht uns den Vater anschauen. Weil wir uns immer, sobald der Vater kommt, mit uns selbst beschäftigen und nein, und ich kann nicht und wie, und der Feind fängt an, seine Lügen in uns reinzusprechen oder wir fangen an, sie selbst zu produzieren. Und das ist ganz gefährlich, weil es geht immer um Nähe, es geht immer um den Vater. Es geht immer, ihn anzuschauen, weil dann passiert die Veränderung. Dann passieren die Dinge. Es ist Jesus, wie gerade so schön gesagt wurde, es ist einfach nur Jesus, es sind nicht wir. Es geht nicht darum, dass du freigesprochen wurdest und jetzt die Tools hast und du dich allein jetzt das irgendwie hinkriegen musst. Das ist nicht die Einladung. Die Einladung ist immer Beziehung, immer Intimität mit ihm. Und dann dürfen wir nicht nur sein, sondern wir dürfen teilhaben. Und das ist das unglaublich große, verwundernde Ding, was ich nicht verstehe und wo ich auch immer wieder drüber stolpere. Ich darf Teil seiner Geschichte sein, auch wenn es eigentlich nicht Sinn macht, weil die liebe Jordi, die kriegt viele Dinge nicht hin in ihrem Alltag. Und das ist okay. Es ist wirklich, ja, es ist okay. Und das zeigt uns auch die Bibel. Ja, und das finde ich sehr, sehr schön. Weil wenn du dir die Charaktere genauer anguckst, dann findest du ganz schön viel, ich sag mal, Schwieriges. Abraham hat seine Frau verraten. Jakob war ein Betrüger. Sarah lachte über Gottes Verheißungen. Noah betrank sich. Mose war ein Mörder. Miriam war eine Ratschtante. Jona rannte von Gott weg. David war ein Ehebrecher. Petrus ein Verleugner und Thomas ein Zweifler. Und es sind nur einige. Und ich? Ja, ich bin auch viele Dinge. Und du bist auch viele Dinge. Aber es ist okay. Wir sind auf dem Weg und wir schauen auf Jesus und dann ist es okay. Weil er ist derjenige, der mit uns geht. Denn Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott aber weist seine Liebe zu uns, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er kannte all deine Sünden in der Vergangenheit und er kennt all dein Versagen in der Zukunft. Alles, was noch kommt. Und er sagt, es ist okay. Und er wäre auch für dich allein gestorben. Unsere Qualifikation kommt nicht durch unsere Taten, sondern durch unsere Identität als Söhne und Töchter. Dadurch, dass er gesagt hat, mein Sohn für dich, damit du kommen kannst als Sohn und als Tochter. Diese Geschichten zeigen so deutlich auf, dass Gott wirklich egal ist, woher wir kommen oder wo wir immer wieder versagen. Die Frage am Ende lautet immer wieder, wo schauen wir hin? Auf uns selbst oder auf Jesus, auf seine unverdiente Gnade. Im Epheser 2 steht es auch nochmal schön beschrieben und ich will das nochmal vorlesen. Ihr wart infolge eurer Verfehlung, ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Gott aber, der voller Barm ist, hat uns, die infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig zu uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben errettet und nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Es geht aus Glauben, nicht aus eigener Kraft. Und darin liegt eine Schönheit. Es liegt eine Schönheit daran zu entdecken, dass es gut ist, dass wir Dinge nicht perfekt machen können und dass wir uns nicht befreien können von aller Sünde. Weil wenn wir denken, dass wir das können, dann werden wir unabhängig. Dann laufen wir unseren eigenen Weg. Und dann verlieren wir Intimität und Beziehung mit ihm und dann kann er nicht reinkommen. Dann verliert er Raum. Und in unserer Schwäche ist Gott mächtig. So ist es. Der Heilige Geist ist derjenige, der Dinge tut. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Er ist derjenige. Wir müssen uns ihm ausliefern, uns hingeben. Still sein, aushalten. Er hält uns aus. Und das ist gut. Und dann wird Glauben ein Akt, nämlich eine Entscheidung, wenn die Lügen kommen, wenn die Dinge in uns reinsprechen. Dann ist nicht nur, ich glaube etwas, sondern Glauben und etwas tun im Geiste. Ein Akt. Und wir müssen diese Entscheidung immer wieder treffen. Eine Entscheidung treffen, das musste auch Pilatus. Er stand da vorne und er hat sich sehr, sehr schwer getan mit dieser Entscheidung. Denn zum Beispiel, die Bibel beschreibt dreimal, dass er sagt, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ich glaube, das war seine größte Herausforderung, dass er nur sah, was er nicht war, schuldig, ihn aber nicht kannte und sah, wer er war. Nämlich der Sohn Gottes. Diese Beziehung hat ihm gefehlt und er stand da und musste diese Entscheidung treffen. Und wer war er für ihn? Ist Jesus ein Mystiker, ein visionärer Träumer, ein idealistischer Lehrer oder ist er doch vielleicht so viel mehr? Und ich glaube, dass Pilatus unglaublich mit sich gekämpft hat. Wir alle müssen Entscheidungen treffen. Aber wir sollten es nicht Pilatus gleich tun und zurücktreten wegen Überforderung und sagen, jetzt muss jemand anders entscheiden oder ich entscheide mich einfach nicht. Das ist auch der Feind, der sagt, lieber warten, anstatt einfach zu sagen, Jesus, zeig mich dir. Zünde mich an, zeig mir deine Liebe. Ich brauche Veränderung. Ich muss mich verändern lassen. Und es ist dieser erste Schritt auf ihn zu. Es ist das kleine Gebet zu sagen, ich brauche hier mehr. Wir haben eine MC-Studentin, Gili, wenn du kurz nach vorne kommst, die sich auch auf den Weg gemacht hat. Du hattest vor 3 Jahren eine Erfahrung mit Gott, wo du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt irgendwie wieder mehr. Ich will mich dir zuwenden. Hast dich entschieden, dann zu kommen, dieses Jahr in die Masters Commission und warst dann auf einer Konferenz, wo jemand ein prophetisches Wort für dich hatte und dir sehr deutlich geworden ist, Gott sieht mich und Gott kennt mich. Und halt bist da darauf nach vorne gekommen. Und vielleicht kannst du kurz beschreiben, was dann passiert ist an dem Abend und auch in der Nacht.
So, also kurz zu mir. Ich bin Geli, ich bin 25 Jahre alt und ich bin christlich aufgewachsen. Ich bin so erzogen, dass es Gott gibt und kannte die ganzen Geschichten auch über Gott. Und bei mir war das Ding, dass ich als Jugendliche, ich wusste, es gibt Gott, aber ich wusste nicht, was bringt es mir in meinem Leben, bringt es mir was? Es war für mich eher mehr Regeleinhaltung, als dass ich irgendwie was Gutes daraus ziehen kann. Und dann vor einigen Jahren hatte mein Cousin einen sehr schrecklichen Autounfall. Und das hat mich wirklich dazu bewegt, nochmal komplett über mein Leben nachzudenken und darüber, was mir eigentlich wichtig ist. Und so kam ich zum Masters Commission, genau. Dann habe ich einfach entschieden, ich habe meinen Job dann gekündigt, mein Auto verkauft und bin dann nach Berlin gegangen. Und ja, ich komme auch nicht aus einer MV-Gemeinde mit dem Heiligen Geist und diese Sachen sind mir, sage ich mal, habe ich noch nie in meinem Leben so wirklich erlebt. Bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch immer gewesen und wie gesagt, war dann auf dieser Konferenz, wo der Redner ein Wort für mich hatte, was wirklich unglaublich gut auf meine Situation gepasst hat und wo ich das erste Mal die Liebe Gottes und die Gnade Gottes, wo sie wirklich spürbar in meinem Leben da war, was unglaublich für mich war, eine krasse Erfahrung, und ich konnte auch aufgrund dieser Erfahrung die nächsten Nächte nicht schlafen und habe in der ersten Nacht auch einen Liebesbrief, sage ich mal, an Gott geschrieben. Moment, genau. Einen Brief an Gott geschrieben, und den würde ich sehr gerne einfach mal vorlesen und mit euch teilen. Es ist Samstag, der 5. November 2016, 2 Uhr morgens. Ich sitze hier auf dem Fußboden im Badezimmer und kann nicht schlafen, weil mein Herz zu sehr gefüllt ist mit Freude über dich. Ich glaube, ich hatte die unglaublichste Nacht meines Lebens. Ich habe dich, Heiliger Geist, gespürt. Danke, dass du so krass spürbar da warst. So stark, dass du mich lachen ließt, obwohl ich weinen wollte. Dass ich auf einmal so eine unendliche Dankbarkeit gespürt habe, Jesus, weil du mir einen Funken der Erkenntnis geschenkt hast, wie unglaublich gütig du zu mir in meinem Leben bist. Dass ich mir die ganze Zeit eingeredet habe, dass es nicht wahr sein kann, dass, weil du so gut zu mir bist. Mein Verstand konnte es nicht fassen in diesem Moment, was da passiert. Aber mein Körper und vor allem mein Herz haben dich gespürt, Heiliger Geist. Du bist so gut, wie ich es nicht verdient habe, weil du deine Kinder so gerne beschenkst, wenn sie nur an dich glauben, Herr. Du beschenkst sie so sehr, Jesus, dass ich nur staunen kann und nur weinen kann, weil ich eine Ahnung davon bekommen habe, wie sehr du mich lieben musst. Ich bin dir so dankbar, Gott, dafür, dass ich es kaum in Worte fassen kann und immer wieder hier auf dem Klo in Tränen ausbreche. Du hast mich spüren lassen, wie viel Macht wirklich im Gebet steckt, Jesus. Wenn wir nicht aufhören und nicht an dir zweifeln, sondern einfach bedingungslos an dich glauben, Jesus, ja, dann beschenkst du beschenkst in Masse. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du Herzen berührst und dass du Herzen veränderst und dass du wirkst und so spürbar bei mir gewirkt hast. Mein Herz ist so voller Dankbarkeit, dass ich fast platze, Gott. Du hast es geschenkt, dass ich dich mit ganz anderen Augen sehen darf, dass ich mich ganz neu in dich verliebt habe, Gott, und dass ich eine Ahnung davon bekommen habe, wie sehr ich geliebt bin von dir. Ich habe es nicht verdient, aber du beschenkst deine Kinder. Du beschenkst sie, wenn sie dich nur darum bitten. Ich danke dir dafür, dass ich dich so intensiv spüren durfte und du mir ein Stück weit die Augen geöffnet hast, ja nur ein Krümel von deiner Liebe zu mir mich hast spüren lassen, Jesus. Und Gott, danke, dass ich, je mehr Erkenntnisse ich über dich habe, gleichzeitig auch immer mehr sehe, wie wenig ich eigentlich verstanden habe und dass ich nichts bin, Gott, überhaupt nichts. Ich bin so dankbar, dass ich mir sicher sein kann, dass du in meinem Leben nur das Beste für mich willst. Und ich meine wirklich das Beste. Dass du mich gebrauchen willst, Jesus. Und ich habe so Bock drauf, dein Werkzeug zu sein. Ich habe so Bock drauf, weil ich weiß, dass mein Leben ein Abenteuer sein wird mit dir. Und dass du nur darauf gewartet hast, dass ich endlich Ja sage zu dir und wir beide zusammen durchstarten können. Und ja, dass es so ein tolles Leben wird mit dir. Und ich freue mich. Und ich habe so richtig Bock auf dieses Leben und auf uns zwei. Und ich weiß, dass wir so wundervolle Dinge erleben werden, Jesus. Ich kann nur da sitzen und weinen, weil ich mein Glück nicht fassen kann. Meine Seele ist so voll von dir, Heiliger Geist. Danke für dieses unglaubliche Geschenk. Das Einzige, was du wirklich von uns willst, ist unser Glauben. Das ist alles. Danke, Jesus, ich habe es nicht verdient. Ich bin nur der Babychrist, der gerade wieder zum Glauben gefunden hat. Und du machst mich zu deinem Kind.
Danke, Geli. Danke auch für den sehr privaten Einblick in dein Tagebuch. Wir alle müssen eine Entscheidung treffen und wir alle stehen an einem unterschiedlichen Punkt. Für den einen bedeutet es vielleicht das erste Mal, Jesus reinzulassen und zu sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen, ich glaube, du bist real. Für den anderen heißt es vielleicht, mit sich selbst sich zu versöhnen, mit seiner Seele. Endlich zu akzeptieren, dass es okay ist, dass gewisse Dinge nicht laufen, aber zu Gott zu schauen und zu sagen, ich werfe meine Hoffnung auf dich und das mein ganzes Leben lang. Und auch wenn sich nichts verändert, dann ist das okay. Aber solange ich dich nicht aus den Augen verliere, dann ist alles gut. Und für den Dritten kann es vielleicht sein, ja, zu lernen, von sich wegzuschauen, von den Gedanken, die immer wieder kommen und zu sagen, das ist keine Wahrheit, davon distanziere ich mich. Und von uns zu schauen und auf Jesus zu schauen. Jeder hat eine unterschiedliche Entscheidung zu treffen. Oder vielleicht sagst du einfach nur, ich will das wieder neu haben. Ich brauche wieder neue Leidenschaft. Ich will solche eine Begegnung mit Gott haben. Und ich glaube, dass wir uns auch danach ausstrecken dürfen und dass er uns beschenken will. Ich würde gern, dass wir vielleicht noch ein Lied spielen und dass, wenn du das Bedürfnis hast, das irgendwie nochmal auszudrücken, auch im Gebet, dann kannst du gerne zu uns kommen. Wir werden als MC zwei Gebetsteams stellen und vielleicht kann auch Joachim und wenn ihr auch noch ein Gebetsteam macht. Ansonsten einfach den Lobpreis genießen und irgendwie nochmal mit einem Lied bewusst vielleicht eine Entscheidung heute Morgen treffen, sich neu auszustrecken. Und genau, werden ein, zwei Lieder singen.